Ja, wir haben ja seit Herbst ein Schwerpunktthema in unserer Gemeinde. Dieses Thema heißt Heimat. Und heute würde ich gerne damit anfangen, dass ich euch mal bitte, einfach ganz spontan, was für Begriffe oder Worte fallen euch ein, wenn ihr das Wort Heimat hört? Einfach so ganz spontan, wer sich traut, einfach so laut sagen, dass es alle gut verstehen können.
Liebe.
Was war das da drüben?
Wärme.
Heimatverein.
Sofa.
Vertrautheit. Lauter schöne Begriffe. Sogar Sofa war dabei. Heimat ist tatsächlich etwas ganz Wertvolles. Wenn man in der Heimat, wenn man wo zu Hause ist, dann fühlt man sich wohl, dann kann man sich entfalten, dann kann man all das machen, was in einem steckt, mal rauslassen. Und das erste Wort, das der Norbert genannt hat, das wird heute eine große Rolle spielen, nämlich Heimatlosigkeit. Ich selber bin ein Mensch, der seine Heimat, der zwar immer in Deutschland gelebt hat, also äußerlich gesehen immer zu Hause war, aber der doch irgendwo seine Heimat in mehrere Male verloren hat. Das erste Mal erinnere ich mich, als meine Eltern, da war ich so 10, 11 etwa, da mussten meine Eltern das Haus verkaufen, das sie selber gebaut hatten. Also die hatten geheiratet, hatten sich ein Haus gebaut, selber mit dem Architekten ausgeknobelt. Alles wunderschön, hübsches Haus in der Villengegend in Neu-Ulm. Und dann ist leider das Geschäft meines Vaters wegen seiner Krankheit auch Konkurs gegangen. Und man musste mit dem Privatvermögen haften. Und dann ist dieses schöne Haus, musste verkauft werden. Und wir mussten in ein anderes, kleineres Haus in einem anderen Ort ziehen. Und mussten praktisch unsere Heimat verlassen. Und das war für uns alle ganz, ganz schlimm. Das erinnere ich mich noch. Das Haus irgendwo und das zurücklassen und jetzt irgendwo anders, wo es nicht mehr so toll war. Ich habe heute eine Botschaft an alle Heimatlosen unter uns mitgebracht. Das heißt aber umgekehrt, wenn du noch immer an dem Ort lebst, wo du auch geboren wurdest, wer ist denn das? Wer lebt noch an dem Ort, wo er auch geboren wurde? Okay, gut. Wenn du dein Leben lang in der gleichen Gemeinde geblieben bist. Oh. 1, 2, 3. Wenn du noch immer mit den Freunden zusammen bist, mit denen du vor 10 oder 20 Jahren zusammen warst. Wieder andere. Oder wenn alle deine Eltern und Geschwister oder auch eventuell Kinder noch leben und du ständig mit ihnen in Kontakt bist, auch wieder andere. Aber wenn alle diese Aussagen auf dich zutreffen, dann geht dich diese Predigt heute nichts an. Beziehungsweise dann kannst du mal mit dem Ohr zuhören, wie es vielleicht anderen Leuten geht, die ihre Heimat verloren haben. Heimatlos werden, das kann man auf sehr vielfältige Weise, das habt ihr schon an den Beispielen gemerkt. Es muss nicht unbedingt so sein, dass man wie ein bekannte Familien von uns alle 5 Jahre auf einem anderen Erdteil gelebt hat. Es war ein Manager der Firma Nestle, eher obere Managerebene, und der musste wirklich, der war mal 5 Jahre in den Philippinen, dann war er 5 Jahre in Südafrika, dann war er 5 Jahre in der Schweiz und noch irgendwo. Also wirklich, die haben immer alles zurückgelassen. Aber das ist nicht die einzige Art, wie man heimatlos werden kann, dass man nicht mehr so richtig wohin gehört, sondern es gibt auch andere Weisen. Heimat ist nämlich nicht nur ein geografischer Begriff. Also zu sagen, ich bin halt Unterfranke und da gehöre ich hin. Sondern es ist auch im übertragenen Sinne ein Ort, wo ich mich auskenne. Natürlich nützt es da sehr viel, wenn ich die gleiche Sprache spreche wie die Leute hier. Oder wenn ich die gleichen ungeschriebenen Regeln kenne. Wenn ich ungefähr in der gleichen Kultur aufgewachsen bin, zum Beispiel die gleichen Geschichten oder Märchen erzählt bekommen habe als Kind, wie die anderen auch. All diese Dinge spielen ja auch eine Rolle, dass man ein bisschen weiß, wie ticken die Menschen um mich rum. Ein Ort, wo ich mich sicher und geborgen fühle, weil ich in einem Netzwerk bin von Beziehungen, wo ich weiß, auf die Leute kann ich mich auch verlassen, die sind auch da, wenn mir mal was schief geht oder ich Hilfe brauche. Wo ich einfach dazugehöre, wo ich mich nicht anstrengen muss, um irgendwie mich nicht verbiegen muss, um dazuzugehören, sondern wo ich einfach dazugehöre. Und zu diesem Heimat gehören natürlich auch Menschen. Meine Eltern sind ein Stück Heimat. Meine Kinder, meine Freunde. Und wenn solche Menschen wegbrechen, aus welchen Gründen auch immer, dann verliere ich auch ein Stück Heimat. Und neben dieser, ich sage jetzt mal, sozialen Heimat und kulturellen Heimat gibt es natürlich auch eine geistliche Heimat, die auch ganz wichtig ist für jeden, der im Glauben steht. Also zu sagen, ich habe auch eine geistliche Gemeinschaft, wo ich dazugehöre, wo ich irgendwo sein kann, wie ich bin, wo ich einfach mich nicht anstrengen muss, mich nicht verbiegen muss, dass ich dazugehöre. Oder wo ich geben kann, das, was ich zu geben habe, und wo ich das auch empfangen kann, was ich so brauche für mein geistliches Leben. All das gehört zur Heimat dazu. Und all das kann man natürlich auch verlieren. Man kann die soziale Heimat verlieren, zum Beispiel, wenn Eltern sterben. Ich habe das mir lange Zeit nicht so vorgestellt, aber als dann nach dem Tod meines Vaters auch dann noch vor 3,5 Jahren oder so meine Mutter gestorben ist, da war auf einmal niemand mehr da, der irgendwie so ein bisschen sich mit Gedanken gemacht hat über unsere Familie, über unser Leben irgendwie. Und auch wenn ich das vorher manchmal als anstrengend empfunden habe, jetzt ist wieder Sonntag, jetzt muss ich wieder meine Mutter anrufen und mir ein bisschen Bericht erstatten, dann war wirklich was weg. Ein Stück, kleines bisschen Heimat war auch da weggebrochen. Und es gibt viele Arten, Heimat zu verlieren, zumindest ein Teil dieser Heimat, dieses Eingebundenseins. Auch in der geistlichen Heimat kann das gut passieren. Zum Beispiel, wenn es in der Gemeinde, in der ich war, es kann natürlich sein, dass ich einfach aus der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin oder wo mir der Glaube wichtig war, dass ich aus der wegziehen musste, aus beruflichen Gründen oder aus persönlichen Gründen. Aber es gibt auch andere Gründe, warum man die geistliche Heimat verliert. Zum Beispiel, wenn in der Gemeinde, wo ich bin, es Veränderungen gegeben hat, wenn es da Knatsch gegeben hat oder wenn Menschen, die mir wichtig waren, weggegangen sind und auf einmal ist ein bisschen anderer Stil, es herrscht ein anderer Ton oder es werden andere Dinge betont und dann habe ich auch das Gefühl, es ist nicht mehr so ganz wie früher, ich fühle mich nicht mehr so ganz zu Hause. Übrigens auch im sozialen Bereich kann das gut sein. Da kann einer hier in Schweinfurt am Berge leben seit 50 Jahren. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht mehr so zu Hause. Ja, warum? Weil viele Nachbarn weggezogen sind oder vielleicht auch gestorben sind. Es sind neue Leute eingezogen und auf einmal hat sich das ganze Klima für denjenigen geändert. Es ist nicht mehr so vertraut und man hat praktisch die Heimat verloren, obwohl man immer noch seit 50 Jahren im gleichen Haus wohnt. Auch das gibt's. Was macht das mit mir, wenn ich meine Heimat ein Stück verloren habe? Das finde ich ganz interessant. Wenn man danach fragt, dann muss man sich mal die Leute anschauen, die quasi das volle Programm von Heimatverlust erlebt haben. Also Menschen, die Flüchtlinge sind oder die sich umgesiedelt haben, vielleicht auch zwangsumgesiedelt. Es ist nämlich noch viel schlimmer, wenn man zwangsweise die Heimat entzogen bekommt oder verliert, als wenn man sich freiwillig dafür entscheidet. Und bei diesen Leuten, ich sage jetzt mal, zwei Dinge beobachtet man da. Das erste ist eine gewisse unbestimmte Bedrückung, wenn ich meine Heimat verloren habe. Es ist nicht so, wie wenn man einen Menschen verloren hat, aus der Familie, wo man ganz genau sagen kann, der hat das und das für mich bedeutet und jetzt ist er nicht mehr da und jetzt kann ich mich nicht mehr an den wenden und jetzt kann ich das nicht mehr mit dem machen. Sondern wenn man die Heimat verliert, dann ist es irgendwie so ein bisschen unbestimmt. Da fehlt irgendwo was, aber man kann den Finger nicht so richtig genau drauflegen, was denn jetzt eigentlich fehlt. Weil man hat vielleicht immer noch alles. Man hat noch Unterkunft und Nahrung, Arbeit, vielleicht alles in Ordnung. Und trotzdem ist irgendwas fehlt einem. Und das kann sich bedrückend auswirken. Ich finde es immer ganz lustig. Ich war ja früher im Allgäu Pfarrer. Und da gab es auch viele Flüchtlinge, die dann so 45, 46, 47 ins Allgäu kamen, vor allem aus den deutschen Ostgebieten, also Ostpreußen und Schlesien zum Beispiel. Und da gab es dann auch, weil das war praktisch dann, der Großteil der Gemeinde waren Flüchtlinge dort, so in den 40er, 50er Jahren. Und dann gab es Gemeindeversammlungen und da hat man dann gefragt, wo drückt euch der Schuh, wie geht's euch jetzt hier? Und da habe ich in alten Protokollen gelesen, die Leute klagten über Bedrückung durch die Berge. Bedrückung durch die Berge. Das ist schon interessant, weil es die Gegenden, aus denen die vorher kamen, also Ostpreußen ist, glaube ich, ziemlich flach und landschaftlich nicht so super reizvoll. Und ich weiß jetzt, ich kenne mich jetzt in Schlesien nicht so richtig aus, aber normalerweise würde man sagen, das Allgäu ist so ein mit der schönste Fleck in Deutschland. Da fahren die Leute zum Urlaub hin. Da sagen sie, wenn ich bei den Bergen bin, dann geht mir das Herz auf. Und dann fühle ich mich erst so richtig frei und wohl. Aber die Flüchtlinge, die fühlten sich bedrückt. Ich bin mir ziemlich sicher, es waren nicht die Berge an sich, die sie bedrückt haben, sondern die Fremdheit der Landschaft. Ja, und diese Bedrückung war einfach eine allgemeine Bedrückung. Ich bin jetzt in der Fremde, ich kenne mich nicht mehr aus, ich habe meine Heimat verloren. Und dann haben sie das vielleicht ein bisschen auf die Berge geschoben, so nach dem Motto, das ist ja ganz schön unwegsam, da kann man gar nicht mehr vorwärts und so. Obwohl da in Marktoberdorf, da hat man noch 30 Kilometer nach allen Seiten Ausdehnungsfreiheit, also das kann es auch nicht gewesen sein. Also es ist eine unbestimmte Bedrückung kann sich da einstellen. Und das Zweite ist eigentlich fast eine Folge daraus, dass man sich normalerweise eher zurückzieht. Zurückzieht zum Beispiel in die eigenen vier Wände, wo ich mir meine Wohnung so einrichte, dass es wieder schnell vertraut ist. Zurückzieht aber auch vielleicht auf den Kreis der Leute, die irgendwie doch so wieder ein bisschen ticken wie ich, die so sind wie ich. Da fühle ich mich dann wieder irgendwie wohler. Die kann ich besser einschätzen. Also bleibe ich mit denen zusammen. Ich habe zum Beispiel schon mit einigen russlanddeutschen Menschen gesprochen, die seit 17 oder 20 Jahren in Deutschland sind und die immer noch ungefähr so gut Deutsch sprechen, wie man vielleicht in einem Jahr Sprachkurs schaffen kann. Warum? Nicht, weil sie die Sprache nicht lernen könnten oder nicht lernen wollten, sondern die haben sich unbewusst, unabsichtlich ein bisschen zurückgezogen in den Kreis ihrer Familie, in den Kreis derer, die sie gut kennen, die so ein bisschen ticken, wie sie selber auch ticken. Und das ist völlig verständlich. Das ist auch ganz normal. Und ich sag auch, will da niemanden irgendwie sagen, der hat das falsch gemacht. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn ich meine Heimat verloren habe, dann ziehe ich mich eher in eine vertraute Umgebung zurück. Meine normale Reaktion ist eben nicht die, dass ich rausgehe und das jetzt alles erfahren will, was in dieser neuen Umgebung alles gibt. Juhu! Sondern es ist eher das Gegenteil. Ja, und wenn sich jetzt der eine oder andere von uns da irgendwie wiedergefunden hat und gesagt hat, ja, ein solches Stück Heimat habe ich schon auch verloren, geistlich oder menschlich oder sozial, ich denke, dann können wir etwas von zwei bekannten Frauen aus der Bibel lernen. Zwei Frauen, die auch extrem heimatlos waren. Nämlich die Ruth und die Naomi, ihre Schwiegermutter. Nachzulesen im Buch Ruth. Und weil das ein bisschen länger ist, möchte ich euch versuchen, die Geschichte von Ruth und Naomi, ich muss zugeben, obwohl ich Pfarrer bin und sie schon x-mal gehört habe, muss ich es mir jedes Mal wieder zusammenreimen. Wie war das genau mit den Zweien und wo waren die und was ist da passiert? Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr das auch, dass euch das auch ganz gut täte, selbst die, die sagen, ja gut, das habe ich schon mal gehört. Möchte ich euch die Geschichte mal so nacherzählen, wie wenn sie, ich sage jetzt mal, heute passiert wäre. Aus der Sicht von uns hier in Deutschland. Stellt euch das mal ganz praktisch vor. Die Naomi hat einen Mann und zwei Söhne. Also eine deutsche Familie hier in Deutschland. Und der Mann von der Naomi hat eine Arbeit in einer Branche, die ein bisschen ein aussterbendes Gewerbe ist. Das hat er nicht so richtig überrissen, als er den Beruf gelernt hat. Aber dann war es zu spät. Er ist nämlich Sattelmacher. Also er macht handgefertigte Reitsattel. Und irgendwie ist die Branche des Sattelmachens nicht mehr so doll. Inzwischen gibt es da andere, Globalisierung und was weiß ich. Und jedenfalls hat er keine richtige Arbeit mehr in Deutschland. Und es werden immer weniger Aufträge und er ist dann gekündigt worden von seinem bisherigen. Und es ist irgendwie ganz schwierig für ihn. Was mache ich jetzt? Und dann hört er von über x Bekannte, da gibt es ein Land, da ist diese Branche noch gut im Geschäft und da gibt es viel Arbeit für Sattelmacher, nämlich Saudi-Arabien. Und dann beschließen die, okay, wenn es in Saudi-Arabien Arbeit gibt, dann gehen wir halt nach Saudi-Arabien. Und die ganze Familie zieht nach Saudi-Arabien. Tatsächlich, es gibt gute Arbeit. Und sie fühlen sich auch eigentlich recht wohl in dem Land und leben dort. Die beiden Söhne werden größer. Sie verlieben sich in saudi-arabische Mädchen. Sie heiraten dort und alles ist irgendwie toll. Bis zu dem 2-3 Jahren, wo in kurzer Zeit alle drei Männer aus dieser Familie sterben. Das hat jetzt gar nichts mit dem Land zu tun. Der eine stirbt an der Krankheit, der andere am Verkehrsunfall. Aber es ist, wie es halt manchmal so das Schicksal zuschlägt, sind sowohl der Mann von der Naomi als auch beide Söhne sind plötzlich in kurzer Zeit verstorben und weg. Und übrig bleiben diese drei Frauen, die Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter, die ja jetzt zur Familie gehört haben. Die sind zu denen gezogen und jetzt, was machen diese drei Frauen? Und die Naomi gibt ihren Schwiegertöchtern eigentlich einen ganz weisen Rat. Die sagt, wisst ihr, ehrlich gesagt, wir drei, ich habe keinen gescheiten Beruf gelernt, ihr auch nicht. Wir wissen gar nicht so, was soll aus uns werden. Ich empfehle euch, geht zurück in eure Familien, wo ihr herkommt. Und ich versuche, wieder nach Deutschland zurückzugehen und mich da irgendwie wieder durchzuschlagen. Ich glaube, das ist das Vernünftigste. Und die eine Schwiegertochter sagt, ich glaube, das mache ich. Ich gehe zu meinen Eltern zurück. Wohne da eine Weile, vielleicht finde ich wieder einen Mann. Und die andere Schwiegertochter, die heißt Ruth. Und diese Schwiegertochter sagt, ich muss mir das erst ganz genau überlegen, was ich mache. Und dann kommt sie nach ein paar Tagen zu Naomi und sagt Folgendes. Nachzulesen, Ruth 1,16. Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Die Ruth hat sich also ganz bewusst entschieden, mit ihrer Schwiegermutter zu gehen. Und zwar in das Land zurück, wo die herstammte. Und ich glaube, da steckt mehr dahinter als nur eine Sympathie. Ich finde dich so nett, drum gehe ich mit dir mit. Sondern ich glaube, die Ruth hat sich an diesem Punkt ganz bewusst für eine neue Heimat entschieden. Ihr eigenes Volk, aus dem sie kam, das war übrigens nicht Saudi-Arabien, sondern das Volk Moab, eines der Nachbarvölker von Israel. Ihr Volk hatte so ihre eigenen Götter und ihre eigenen Gepflogenheiten. Aber seit sie eben in dieser Familie von der Naomi eingeheiratet hatte, hatte sie deren Gott kennengelernt, den Gott Israels. Denn die Naomi und ihre Familie waren Israeliten gewesen und die haben an den Gott der Bibel geglaubt. Und sie hat kennengelernt, wie die Menschen da miteinander umgehen. Und was für eine Achtung man da einander entgegengebracht hat und wie die Umgangsformen. Und das hat ihr imponiert und sie hat gesagt, nee, so will ich leben. Und ich will an diesen Gott glauben und ich will zu deinem Volk gehören. Und sie hat sich entschieden dafür. Auch wenn es nicht unbedingt als die klügste Entscheidung ihr vorkam und auch den anderen damals. Sie hat sich entschieden. Ich kann jetzt nicht das ganze Buch Ruth nacherzählen, aber nur so viel, dass die Ruth ihre Entscheidung nicht bereut hat. Die beiden sind tatsächlich nach Israel zurückgegangen und wie schon befürchtet oder wie man sich ausrechnen konnte, haben die tatsächlich erstmal nichts gehabt. Und die mussten quasi, so wie die Ärmsten der Armen, mussten die nach der Ernte über die Felder gehen und schauen, ob noch irgendwas liegen geblieben ist, irgendwelche Ähren. Da hatten die Armen hatten das Recht, dann wenn die Ernte komplett fertig war, durften die sich das noch auflesen, was da noch übrig war. Und davon haben die anfangs gelebt. Also so richtig fast kurz vor Betteln, etwa auf dem Niveau. Und dann ging es aber weiter. Dann hat Gott ihnen einen Mann gezeigt, der ein entfernter Verwandter von eben Naomis Familie war, einen gewissen Boas. Und es ist gelungen, dass sie sich dem vorgestellt hat, gelungen, dass sie ihn auf sich aufmerksam gemacht hat und es ist gelungen, dass er am Ende tatsächlich sie geheiratet hat. Und damit war quasi dann dieses Auskommen von dieser Familie wieder gesichert. Und die ganze Geschichte steht aus einem bestimmten Grund in der Bibel, nämlich weil diese Ruth dann einen recht berühmten Urenkelsohn hatte. Weiß es jemand zufällig? Genau, also den König David, der größte König Israels, an dem sich nachher alle Könige gemessen haben und immer alle schlechter abgeschnitten haben. Dieser König David war der Urenkel von dieser Ruth. Und wenn die diesen Weg nicht gegangen wäre mit der Naomi, dann hätte es einen König David nicht gegeben. Also wäre die ganze Geschichte Israels vermutlich stark anders verlaufen. Ja, und ich denke, diese Geschichte enthält eine ganz wichtige Lektion für all diejenigen, die auf diese oder jene Weise Heimat verloren haben oder zurücklassen mussten. Nämlich, du kannst dich für deine Heimat entscheiden. Oder ich möchte sogar noch etwas schärfer sagen, manchmal musst du dich für deine Heimat entscheiden. Heimat ist nicht etwas, was dir unbedingt immer so in den Schoß fällt. So, ja, ich warte halt mal ein bisschen ab und dann werde ich mich schon heimisch fühlen und dann wird es schon wieder werden. Ich kenne Leute, die 10, 20, 50 Jahre an einem Ort sind und sich immer noch irgendwie fremd fühlen. Du musst dich für deine Heimat entscheiden. Und ich denke, das gilt nicht nur für die äußerliche, soziale Heimat, sondern auch für die geistliche Heimat genauso. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die sind früher in einer Gemeinde einmal voll integriert gewesen. Die haben da mitgearbeitet, hatten Verantwortung, waren vielleicht in einer seelsorgerlichen Begleitung oder was auch immer. Sind da richtig voll drin gewesen. Und dann sind sie vielleicht dort weggegangen, aus welchen Gründen auch immer, im Guten oder im Schlechten, gab es Knatsch oder was auch immer. Und haben versucht, in eine andere Gemeinde zu gehen, aber sie sind irgendwie nie richtig reingekommen, sind immer irgendwie ein bisschen distanziert geblieben. Oder sie finden dann auch bei jeder Gemeinde irgendwas, was ihnen nicht so gefällt oder was nicht so gut ist in der Gemeinde. Das wird ihnen auch so deutlich klar. Und sie tun sich einfach schwer, wieder sich ganz auf eine Sache einzulassen. Und wie es bei den Flüchtlingen, habe ich vorhin erzählt, oft passiert, reagieren die auch so ein bisschen ähnlich im Kleinen, dass sie sagen, ich lasse mich lieber nicht so ein, ich ziehe mich lieber zurück. Ich bleibe lieber nur mit den Menschen in Kontakt, die so ein bisschen auf meiner Wellenlänge sind. Und der Ratschlag der Ruth an diese Menschen wäre ganz einfach. Du musst dich auch für eine geistliche Heimat entscheiden. Entweder du drehst wirklich um und versuchst, zu dem Alten ganz zurückzugehen, oder du musst dich auf was Neues wirklich ganz einlassen, aber versuch nicht dazwischen irgendwo stecken zu bleiben. Liebe Gemeinde, ich glaube, jeder muss sich in seinem Leben mehrmals für eine neue Heimat entscheiden. Wenn ich in einen neuen Ort umziehe, oft schon, wenn ich in einen neuen Stadtteil umziehe. Oder, ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich am gleichen Ort wohnen bleibe, aber meine Nachbarschaft hat sich verändert. Für die Älteren unter uns, glaube ich, auch ist wichtig, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, verliere ich auch ein Stück Heimat. So dieses Familienleben, wie ich das viele Jahre hatte, ist plötzlich weg. Und es ist anders bei mir zu Hause. Aber sicher auch, wenn ich aus irgendeinem Grund in eine andere Gemeinde gegangen bin oder meine alte Gemeinde sich so gewandelt hat, dass mir alles fremd oder anders erscheint. Und immer dann muss ich eine Entscheidung treffen, damit es wieder weitergeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute auch einige da sind, wo so eine Entscheidung fällig wäre oder vielleicht sogar überfällig. Meine Empfehlung ist, schiebt das nicht weiter, immer weiter vor euch her. Legt diese Entscheidung Gott hin, fragt ihn und dann entscheidet euch. Ich bin überzeugt, dass in so einer Entscheidung ganz viel Segen liegt. So ein Segen, wie ihn die Ruth damals erleben durfte. Segen, dass sie eine neue Heimat gefunden hat. Und all das, die Geborgenheit, die man in so einer Heimat hat, die Kraft, die man in so einer Heimat bekommt und auch die Fruchtbarkeit, dass das, was man tut, Frucht trägt. All das sind Dinge, die der Segen der Heimat sind. Und dass dieser Segen, der durch die Entscheidung der Ruth über sie und ihre Familie und sogar ihr ganzes Volk gekommen ist, dass der dann auch über uns kommt. Amen.